Ja, die ganze Passionsgeschichte ist ja wohl allgemein bekannt, vom Verrat des Judas an, bis vom Verhör vom Hohen Rat, bis zur Verleugnung des Petrus, bis zur Führung vor Pilatus. Und Pilatus in seiner Entscheidung wusste auch nicht, was er tun sollte. Er hatte Bedenken um seine Stellung und darum hat er letztendlich Jesus dem Tod übergeben. Erstaunlich für mich ist die Aussage des Pilatus: Weißt du nicht, dass ich Macht über dich habe? Pilatus bildete sich ein, er wäre einer durch die Römer eingesetzte Mensch an dieser Stätte und hatte nun Macht, sein Wort galt und was er sagte, das geschah. Weißt du nicht, dass ich diese Macht habe? Und Jesus streitet die Macht nicht ab. Du hättest keine Macht. Ja, du hast eine Macht. Aber du hast sie nicht des Kaisers wegen, sondern du hast sie deswegen, weil Gott dir Macht über mich gegeben hat. Über alle anderen Menschen magst du Macht haben. Aber über mich hast du nur die Macht, weil Gott sie dir gegeben hat. Und letztendlich verurteilt Pilatus ihn doch. Jesus wird im Hof von Pilatus noch einmal gepeinigt. Ihm wird die Dornenkrone aufgesetzt. Er erduldet Spott und Hohn, Schläge und wehrt sich nicht. Und dann lese ich uns aus dem Lukas-Evangelium noch ein paar Verse. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber von sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und so spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Anderen hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten. Und er sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest du auch nicht Gott, da du doch in dem gleichen Gericht bist und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich habe mir vorgenommen, heute einmal die 7 Worte Jesu in den Mittelpunkt der Predigt zu stellen. Es wird immer gesagt, 7 Worte, aber das, wenn wir das grammatisch sehen, es ist mehr als nur einmal 7 Worte gesagt, sondern es sind 7 Sätze, manchmal auch 2 Sätze. Und darum bin ich so nach der Reihe gegangen, so wie sie uns auch die Bibel berichtet, in den unterschiedlichen Evangelien werden auch unterschiedliche Zeiten genannt, wann, wo Jesus das gesagt hat. Und das Erste haben wir eben schon einmal gehört. Und Jesus sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Welch eine Gnade, welch eine Liebe, ja, welch eine Kraft spricht aus dieser Bitte. Und ich habe gelesen, wenn Gott nicht sofort auf diese Bitte geantwortet und reagiert hätte, dann hätte er seinen Zorn über die ganze Menschheit ausgießen müssen. Aber aufgrund der Fürbitte Jesu, vergib ihnen, hat Gott reagiert und hat einmal geschwiegen, obwohl, so haben wir es vorhin schon mal gehört, es so in Gottes Plan war, dass alles so geschehen musste. Aber diese Bitte Jesu zeigt einmal ganz deutlich auch seine Liebe zu den Menschen, die ihn gepeinigt haben, zu den Menschen, die ihn verurteilt haben, zu den Menschen, die ihn als Gott abgelehnt haben. Und wenn ich an diese Menschen denke, dann sind es die, die unterm Kreuz sagen, steig doch herab, dass wir erkennen, dass du Gottes Sohn bist. Und wenn du das tust, dann wollen wir an dich glauben. Sie hätten auch nicht geglaubt, wenn Jesus vom Kreuz gestiegen wäre. Weil, als die Botschaft zu Ostern zu ihnen kam, Christus ist erstanden. Das, was er vorher gesagt hat, ist Wirklichkeit geworden. Was taten sie? Sie bezahlten die Römer, die römischen Soldaten, die Wache hielten. Ihr sollt jetzt eine Lüge verbreiten, auf das Unglück jetzt nicht noch größer wird, als es vorher war. Als die Tatsache feststand, dass Jesus Gottes Sohn ist, glaubten sie trotzdem nicht. In dieser Bitte liegen für mich zwei Dinge, für die Jesus betet. Einmal für die Unwissenheit, für die Unkenntnis des Volkes, für die Unkenntnis der Römer, die ihn kreuzigten. Sie wussten nicht, was sie taten. Sie wussten wohl, dass sie dort nach ihrer Ansicht einen Menschen ans Kreuz nagelten. Das, was sie schon immer wieder mal gemacht haben, das war schon für sie Routine. Das war die Todesstrafe der Römer, die Kreuzigung. Und nun kreuzigten sie eben wieder einen Menschen und Jesus bittet, vergib ihnen. Sie wissen jetzt nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, dass sie den Sohn Gottes, ja, dass sie Gott kreuzigen. Das Zweite ist, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Warum? Weil Jesus zwischen zwei Übeltäter, zwischen zwei Mörder gekreuzigt wurde. Und damit erfüllte sich das prophetische Wort aus Jesaja 53, sie haben ihn, den Knecht Gottes, unter die Übeltäter gerechnet. Sie haben Jesus in die Reihe eingeordnet, er ist ein Sünder, er ist ein Verbrecher, er muss sterben. Keine Ahnung, sie wussten nicht, was sie taten und darum hat Jesus für sie gebeten, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Nicht nur in dem Handwerklichen, was dort geschehen ist, sondern auch in ihrer Einstellung. Er ist ein Verbrecher. Er gehört unter die Übeltäter und darum muss er weg. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann der Bericht von den zwei Mitgehängten. In den Evangelien, in den anderen steht, dass beide zu Anfang über ihn spotteten. Dass beide von ihm verlangten, jetzt kannst du ja auch noch ein Wunder tun, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Jetzt kannst du dich ja befreien und auch uns, dass wir weiterleben, dass wir jetzt nicht sterben müssen. Und nach einer Weile, der eine, der das gesehen hat, wie Jesus stillschweigend den ganzen Spott, die Verachtung ertragen hat, wie er geduldig litt, dem fiel es plötzlich wie Schuppen von den Augen, das ist kein Verbrecher. Der gehört hier nicht her. Wir, so sagt er dann zu dem anderen, du und ich, Wir verdienen, was unsere Taten wert sind, weil wir übel getan haben, weil wir uns über Menschenleben hinweggesetzt haben, weil uns das Recht einfach egal war. Wir haben getan, was wir wollten. Und dabei sind wir schuldig geworden. Wir verdienen das, was unsere Strafe, was unsere Taten verdient haben. Und er erkennt in dem Verhalten Jesu am Kreuz, dieser ist anders. Er ist der Gerechte. Er hat keine Schuld auf sich genommen. Und er hat keine Rede Jesu gehört, von Jesus, wo Jesus gesagt hätte oder hat, ich werde auferstehen, ich werde in den Himmel hinauffahren, ich werde als König wiederkommen. Und doch erkennt er hier, dass das, was Jesus jetzt hier erlebt, nicht das Ende ist. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieses Gespür plötzlich von einem Nichtsahnenden, plötzlich das Wissen, dieser ist ein König. Er kommt in ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Er wird einmal herrschen. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet, wahrlich, ich sage dir, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Es steht nicht, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein, sondern es steht, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein oder du wirst mit mir heute im Paradies sein. Es ist eine Aussage, die viele menschliche Vorstellungen übersteigt. A. Ein Mensch, der seine Sünde bekennt, bekommt sofort, ohne irgendwelche Sakramente oder irgendwelche Dinge, die er selbst tun muss, er bekommt sofort von Jesus die Zusage, ja, du bist angenommen, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Also wird hier ganz deutlich, es gibt keine Voraussetzung, die wir erfüllen müssen, außer die eine, dass wir Christus als Sohn Gottes anerkennen. Wir haben nichts zu bieten und dieser Schächer am Kreuz, wie er genannt wird, hat auch nichts zu bieten, womit er sich die Herrlichkeit, die Ewigkeit verdienen könnte. Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Damit ist klar, dass unser Leib, der in die Erde gesenkt wird, in der Erde ruht, auch vergeht. Und wenn Christus wiederkommt und es heißt, die werden auferstehen, wird es eine Kraft Gottes sein, die uns als Persönlichkeit wieder erstellt. Aber wenn Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann heißt das, dass unsere Seele und unser Geist augenblicklich, wenn wir von dieser Erde gehen, in den Schoß Gottes, in das Reich Jesu Christi gehen. Es gibt keinen Totenschlaf, in dem Sinne, wie es sich die Menschen vorstellen. Es ist nicht so, dass Gott sich dann einfallen lassen müsste, ja, das war ja der und das war der und den muss ich so machen, den muss ich so machen. Nein, wir als das, was uns Menschen ausmacht, außer unserer Materie, das ist bei Gott. In seiner Herrlichkeit, wenn wir von dieser Erde scheiden, dann sind wir bei ihm. Es gibt auch kein Fegefeuer, wo wir noch einmal für unsere bösen Sünden leiden müssten und dort erst gereinigt werden müssten, um später einmal dann doch von Gott vielleicht Gnade empfangen. Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt aber nicht, dass es für die Allgemeinheit gilt. Diese Zusage ist ganz persönlich für jeden Menschen, der Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat. Der andere Schächer oder der Verbrecher oder Übeltäter, wie auch genannt wird, der ging in die Hölle. Das muss uns klar sein. Es gibt mit dem Moment, wo wir unser Leben aushauchen, nur zwei Möglichkeiten. Entweder landen wir bei Gott in der Herrlichkeit oder wir fahren mit unserem ganzen Geist, mit unserem Sein in die Hölle. Etwas anderes dazwischen gibt es nicht. Und darum ist dieses Wort heute so wichtig zu verstehen, dass wir als Gotteskinder in die Herrlichkeit Gottes gehen können und dürfen. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann im Johannesevangelium, das haben wir vorhin schon gehört, Jesus am Kreuz sieht unter denen, die dastehen, wie weit sie von ihm weg waren, ist nicht gesagt, ob sie direkt unter dem Kreuz standen oder 10 Meter Abstand oder wie auch immer, spielt aber keine Rolle. Jesus sieht seine Mutter und seinen Jünger. Und Johannes schreibt niemals, er sah Johannes, sondern er schreibt immer, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und eigenartigerweise spricht Jesus hier nicht seine Mutter an. Er sagt zu ihr, Frau. Das ist keine Denunzierung. Das ist keine Verachtung seiner Mutter gegenüber, sondern das ist eine Klarstellung. Diese Frau war von Gott berufen, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Aber diese Frau, und damit sagt es Jesus ganz klar, sie ist kein Stellvertreter für mich. Sie braucht keine Anbetung. Sie ist ein Mensch, der genauso gerettet werden muss wie jeder andere Mensch. Damit ist ganz klar gesagt, dass auch der ganze Marienkult einfach nicht in das Leben der Maria gehört und auch schon gar nicht in das Leben der Christenheit. Jesus macht hier einen ganz klaren Schnitt. Bis dahin mag er seine Mutter mit Mutter angeredet haben. Aber hier in dieser Stunde des Todes spricht er sie nicht mit Mutter an, sondern mit Frau. Du bist wie alle anderen Menschen auf Vergebung und auf Gnade angewiesen. Sie ist nicht von Natur aus heilig, nur weil sie berufen war, einmal den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Jesus war der Erstgeborene der Maria und darum war er nach jüdischem Gesetz auch der, der verpflichtet war, für die Mutter zu sorgen. Wir wissen, dass Josef, ihr Mann, zu der Zeit schon gestorben war. Maria war also Witwe. Und Jesus selbst konnte für sie nicht mehr sorgen, hier auf dieser Erde, mit all dem Irdischen, was sie nötig hat. Und darum spricht er zu seinem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Hier kommt wieder der Begriff Mutter. Ja, also das wollen wir schon einmal ganz klar sehen zwischen der Aussprache Jesu einmal Frau und einmal Mutter. Zu Johannes sagt er, siehe, das ist deine Mutter. Du bist jetzt für sie verantwortlich, wie ich als der Erstgeborene. Du hast für sie zu sorgen, du hast ihr den Beistand zu geben, den sie braucht in dieser Welt, die auch damals schon voll Ungerechtigkeit war. Und Johannes, so wird uns berichtet, er nahm sie sofort zu sich. Er zögerte nicht, die Verantwortung, die Jesus ihm auch in Bezug auf Maria auferlegt hat, aufzunehmen und dafür einzustehen. Um die sechste Stunde, so heißt es, kam es zu einer Sonnenfinsternis oder zu einer Finsternis. Entschuldigung, Sonnenfinsternis, verkehrter Ausdruck. Eine Sonnenfinsternis dauert keine 3 Stunden. Aber in diesem Bericht wird uns gesagt, ab der 6. Stunde bis zur 9. Stunde war eine Finsternis über dem ganzen Land. Die 6. Stunde ist nach unserer Zeitrechnung die Mittagsstunde um 12. Und die 9. Stunde ist nachmittags um 3. Zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob es überall so gültig war, aber im jüdischen Reich war es so, dass der Morgen anfing mit der 1. Stunde bis zur 3., 6., 9. und 12. Stunde. Damit war der Tag zu Ende. Und danach folgte die 1., 2., 3. und 4. Nachtwache. Zum Schluss kamen auch wieder 24 Stunden raus. Aber es ist schon bemerkenswert, dass es genau um die Zeit, da die Sonne am höchsten steht, da die Sonne wirklich die sengende Glut auf die Menschheit schickt, dass sie plötzlich verblasst. Ja, dass es finster wird. Und in dieser Zeit, in diesen 3 Stunden, erlebt Jesus das, wovor ihn am meisten gegraut hat, bevor er diesen Weg ging. Er wusste, dass er zur Sünde der Welt gemacht wird, dort am Kreuz. Er trug unsere Sünde, aber es heißt auch, er wurde zur Sünde gemacht. Der reine, der heilige Gottessohn ist nicht nur Sünder, sondern er ist Sünde. Er wurde zur Sünde gemacht. Und er wusste es im Voraus. Und ich denke, das war auch ein Teil seiner Bitte in Gethsemane, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, der Vater, der seinen Sohn liebte, liebt und auch heute noch liebt, dessen Herz für seinen Sohn schlägt, muss sich von Jesus abwenden. Gott, der heilig ist, der rein ist, bei dem keine Sünde bestehen kann, der muss sich abwenden, weil er Sünde nicht ansehen kann. Und darum ist das, neben all dem Körperlichen, was Jesus erleidet, für ihn die schwerste Zeit, die schwerste Stunde. Gott wendet sich von mir ab. Die Verbindung, die ich jede Stunde mit meinem Vater hatte, ist abgerissen. Gott schaut und kann nicht mehr auf mich schauen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott ist heilig und Jesus muss diese Zeit der Trennung von Gott durchleben. Und als diese 3 Stunden vorüber waren, spricht Jesus: Mich dürstet. Und man reicht ihnen einen Schwamm mit Essig gefüllt, soll ein Betäubungsmittel sein. Und Jesus, als er es nur schmeckt, verweigert er es. Mich dürstet, zeigt auch ganz deutlich, dass Jesus als Mensch dort am Kreuz hing und durch die Leiden der Peinigung, der Geißelung, der Kreuzigung hat er wirklich Durst empfunden. Und darum diese Aussage, mich dürstet, ich habe Durst. Und dennoch verweigert er den Trank, der ihm in einem Schwamm angeboten wird. Und danach, es ist also, bezieht sich alles jetzt auf die 9. Stunde, ruft Jesus laut, es ist vollbracht. Jesus wusste, dass jetzt, da das alles durchstanden ist, da er alles durchlitten hat, Jesus wusste, dass nach dem Tod die Grablegung kommt, die Auferstehung kommt. Jesus wusste, dass jetzt mit diesem Leiden am Kreuz, mit seinem Dahingehen, der Weg der Sünder frei ist zum Vater. Es ist vollbracht. Es ist alles getan. Ich habe den Willen des Vaters erfüllt. Und darum kann er jetzt sagen, es ist vollbracht. Damit war er aber noch nicht gestorben. Es war diese Aussage, dass das Werk getan ist. Und danach sagt Jesus, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus haucht sein Leben nicht aus, so wie wir es von uns Menschen auch immer wieder sagen, er hat sein Leben ausgehaucht. Jesus haucht sein Leben nicht aus. Jesus übergibt ganz bewusst sein ganzes Leben in die Hand Gottes. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus hat bei all dem Menschlichen keine Ohnmacht erlebt. Wie man vielfach sagt, wenn der Schmerz zu groß wird, dann schaltet das Gehirn aus. Nein, Jesus hat bis zum letzten Moment alles durchlitten. Und er war bei klarem Verstand, als er wusste, dass das Heilswerk vollbracht ist, als er wusste, dass er jetzt den Auftrag Gottes erfüllt hat, dass Gott sich auch jetzt wieder ihm zuwendet. Und darum kann er das aussagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus hat sein Leben aufgegeben. Wie hat er einmal vorher gesagt? Niemand nimmt mein Leben von mir. Ich habe Macht, es zu geben und es zu nehmen. Und genau das praktiziert Jesus jetzt mit diesem letzten Wort. Er weiß, es ist vollbracht. Er weiß, dass er mit dem Verbrecher, Übeltäter oder wie auch immer bezeichnet, in das Reich Gottes geht. Weder die frommen Leute noch das Volk der Juden haben erkannt, was da geschehen ist. Der römische Hauptmann, der nicht zum Volk Gottes gehörte, was mit ihm geworden ist, wird uns auch nicht berichtet in der Bibel. Aber seine Erkenntnis, die er auch zum Ausdruck bringt, übersteigt so manches Bekenntnis, das wir auch heute so oft oberflächlich hören. Dieser ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Der Hauptmann hat erkannt, der gehört nicht in die Mitte zwischen die Übeltäter. Der gehört normalerweise nicht ans Kreuz. Der hat es nicht nötig, sein Blut für uns zu vergießen. Der hat es nicht nötig, all die Leiden und Schmerzen auf sich zu nehmen. Er ist Gottes Sohn. Und was er hier getan hat, das hat er aus freiem Willen getan. Im Gehorsam gegen seinen Vater. Ich will aufhören oder schließen mit, vielleicht kennt ihr es, Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf hat einmal eine Bilderausstellung besucht, als er noch nicht gläubig war, wohl eingetragener Christ in den Kirchenbüchern, aber selbst noch nicht gläubig war. Und dann stand er dort vor einem Bild, das ein Kruzifix abbildete. Das heißt, wir haben nur ein Kreuz. Kruzifix bedeutet, der sterbende Leib Jesu ist dort mit abgebildet. Und unter diesem Kreuz stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Da könnten wir ganz schnell wieder zu dem Schritt kommen und sagen, naja, siehst du, wir müssen doch unsere Werke tun, dass wir gerecht werden. Nein. Ich denke, die erste Aufforderung, die diese Aussage oder diese Frage, die dort niedergeschrieben ist, erreichen möchte, ist, dass wir ihn, so wie der Hauptmann, als Sohn Gottes anerkennen. Und das, was wir für ihn tun können, ist einfach, sein Leiden und Sterben für uns anzunehmen. Dass wir uns ganz bewusst werden, dass Jesus meine Sünde getragen hat und ich mich ihm übergebe, das ist das Erste, was Jesus will. Und was dann aus der Nachfolge kommt, da gibt es auch Dinge, die der Geist wirkt und vorbereitet, Werke, die wir tun sollen. Aber auch durch all die Werke, die wir dann im Glauben, in der Nachfolge tun, sind nicht die Werke, die uns gerecht machen. Gerecht macht uns einzig und allein das Opfer Jesu Christi. Amen.